free audio post-production by Alphonic.com.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute gemeinsam mit Triathlon-Profi Andi Dreiz. Andi ist einer der besten deutschen Langdistanz-Triathleten. Ich kenne Andi schon ziemlich lange und wir durften auch schon viel gemeinsam erleben. Wir sprechen über seine Liebe zur Bewegung in der Natur, wie sich daraus der Profisport entwickelte, über absolute Highlights wie den Sieg der Challenge Rot 2019, aber vor allem auch über sehr, sehr schwere Zeit von 2022 bis 2024, die sogar ein mögliches Karriereende nach sich gezogen hätte. Jetzt ist der Andi zurück in der absoluten Weltspitze. Er hat nach diesem schweren Unfall seinen Weg zurückgeschafft und gibt da ein bisschen einen Ausblick, was die nächsten Monate so passieren wird.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Liebe Zuhörer, wir machen nur einen kleinen Nachtrag. Wir haben die Folge am 3.12. aufgenommen und mittlerweile ist der Andi Papa eines gesunden kleinen Jungen, also da von uns aus schon mal herzlichen Glückwunsch. Und genau, also wir haben über ein paar Themen gesprochen, die jetzt vielleicht schon in der Vergangenheit liegen, aber soweit ist alles noch up to date. Wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt. Hey Andi, voll schön, dass du heute da bist. Das freut mich wirklich.
Ja, schön, dass wir uns wiedersehen und danke für die Einladung.
Ich habe es vorher gerade gesagt, es ist jetzt ein Jahr her, dass wir uns auf der Sailfish Night gesehen haben. In dem Jahr ist viel passiert.
Ja, es ist viel passiert, es wird immer weiter noch viel passieren. Wir kennen uns ja schon viele Jahre, aber irgendwie kommt es immer so vor, als wäre es ja fast gestern gewesen.
Das stimmt, ja. Vorweg einmal, Andi, wie geht's dir denn heute?
Ach, heute geht's mir super, ja. Nee, bin früh aufgestanden, hier schön hergefahren und gut, mir würde es noch ein bisschen besser gehen, wenn draußen Schnee liegen würde und das Wetter ein bisschen angenehmer wird, aber ich komme aus der Sonne, aus einem ersten Trainingslager und ja, bin körperlich und geistig fit und freue mich auf viele Herausforderungen, auch einige neue Sachen, die im nächsten Jahr dann anstehen und kommen.
Ja, man sieht es da an, du bist echt braun gebrannt, aber ich kenne dich ja bloß so.
Achso, jetzt dachte ich, du wolltest auf meinen Bauch ansprechen, aber alles gut.
Was haben wir gegessen im Trainingslager, oder?
Ja, schon, das Essen war schon auch gut und ich werde auch was Neues jetzt im Winter ausprobieren. Mhm. Es war jetzt auch ein anderes Camp, also kein klassisches Camp, sondern ein Athletik-Camp mit Fokus auf High Rocks. Oh, also viel Krafttraining und das wird jetzt so ein kleines Winterabenteuer für mich und da werde ich auch jetzt am 14. Dezember in Frankfurt starten.
Mhm. Ja, mega. Bin ich gespannt.
Ja.
Du, weil wir sind jetzt gleich vorher eingestiegen, wir reden schon gleich über Sport. Ich habe da vorher im Vorgespräch schon gesagt, ich habe selten Menschen getroffen, der so leidenschaftlich sich sportlich betätigt. Also du bist ja jetzt eher jemand, den man bremsen muss. Vielleicht ab und an. Wie bist denn du so zu dem Sport gekommen, dass du, also erst einmal, wo ist die Liebe zu dem Ausdauersport hergekommen?
Ja, wir waren einfach eine coole Jungsgruppe, die in der Endphase der Schule oder dann vor allem Studium jede freie Minute für den Sport aufgewendet haben und wir hatten da einfach eine coole Zeit, hatten da auch viele verrückte Sachen gemacht, die vielleicht nicht immer aus trainingswissenschaftlicher Sicht so viel Sinn machen oder sonst wie, aber wir waren halt immer mit voller Leidenschaft dabei, haben Gas gegeben und uns dann gegenseitig auch angestachelt und da einfach eine gute Zeit auch gehabt. Ja, und ich war schon immer viel und gerne draußen unterwegs und auch wie man die Natur dann da wahrnimmt, ist nochmal ganz anderes Level, wenn du wirklich so am Limit bist, wenn du dann schweißtreibend den Berg hochdrückst und auch strauchelst dann oft, also am Limit bist, aber da lernst du die Natur nochmal richtig intensiv kennen und draußen ist halt einfach am schönsten.
Das ist total spannend, dass du das jetzt gerade sagst, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich. Wir haben ja schon mehrere Zeit einmal gemeinsam ein Trainingslager verbracht. Also ich erinnere mich das erste Mal, Gott, wann waren das? 2014 oder so in Alcudia mal.
Ja, ich glaube sogar zwei Jahre vorher noch. Aber könnte auch 14 gewesen sein.
Also es war quasi so unsere ersten Jahre jeweils auch als Profi. Und damals ist mir das schon aufgefallen und dann waren wir ja irgendwann so 18, glaube ich, war das, 19, wo wir gemeinsam auf einer Finca mal kurz in Mallorca waren, wie wichtig die Natur für dich ist. Ist das schon immer da gewesen oder hat sich das irgendwann entwickelt oder wer hat dir das gelernt? Oder ist das einfach so von dir aus gekommen?
Also draußen war ich schon immer wahnsinnig gerne, war dann im Wald oder vor allem im Winter war ich immer gern draußen. Sobald der erste Schnee gefallen ist, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. War ich auch noch ein kleines Kind, bin rausgegangen, habe den Schnee zusammengeschoben, also vom Gehsteig weg und dann aber auch irgendwo gesammelt, dass man dann daraus was Schönes machen kann. Eher ein Igloo als ein Schneemann, manchmal aber auch ein Schneemann. Damals hatten wir auch noch ein bisschen kältere Winter, wo wir auch, da wo ich herkam, war so ein bisschen Hochwassergegend auch in Lichtenfels-Michelau, wo dann noch Reststände vom Hochwasser meistens übrig geblieben sind, die dann im Winter überfroren sind und wo man dann eine kleine Eisfläche hatte. Und da war ich dann auch, also jede Möglichkeit war ich dann draußen und da Schlittschuh laufen und oft war ich dann auch ganz alleine, manchmal waren ein paar Leute da auch, dann hat man auch Eishockey gespielt, aber immer draußen und von meinen Eltern wurde da schon so ein bisschen vorgelebt, dass die eigentlich überall mit dem Rad auch hingefahren sind und für mich war dann eigentlich schnell auch klar oder beziehungsweise kannte ich das auch nicht anders, dass man mit dem Fahrrad überall hinkommt und nicht dann auch selbstständig und unabhängig war.
Ja, schneller auf alle Fälle, wie wenn du aufs Auto warten musst oder aufs Moped, gell?
Naja, tatsächlich kommt auch noch dazu, dass meine Schule, also das Gymnasium, das lag dann so, dass ich über die Felder und Wiesen hatte ich 2,6 Kilometer mit dem Fahrrad. Und mit dem Auto die kürzeste Strecke, die wären aber so 5 Kilometer gewesen. Mhm. Also war das Fahrrad tatsächlich mit Abstand das schnellste Verkehrsmittel. Und der Schulbus hatte so ungünstige Zeiten. Also wenn ich von der Schule heimgelaufen wäre, also normales Gehen, nicht joggen oder irgendwie so, dann wäre ich noch zeitgleich oder vielleicht schneller als der Bus zu Hause gewesen. Ja. Und von daher war eigentlich gleich klar, ja, ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule.
Ja, da war das ja quasi schon eine gute Übung für später.
Ja, wer weiß.
Ja, Andi, wie ist es dann gekommen, dass du vom einfach Allround-Sportler quasi, der gern draußen ist, zum Profi-Triathleten dich entwickelt hast?
Ja, das war so auch nicht der normalste Weg. Also als Jugendlicher habe ich so unterschiedliche Sportarten ausprobiert. Als kleiner Junge erstmal im Turnverein. Dann haben wir viel Tischtennis gespielt. Später dann Volleyball auch. Also ich war nicht gut, aber ich habe es gerne gespielt. Beachvolleyball war dann eher so meine Sache, weil man da auch ja mehr aktiv war und mehr Bälle auch selber bekommen hat, weil man ja nur zu zweit spielt und auch ja teilweise springen oder mehr springen und mehr agil sein musste. Sonst war ich vielleicht ein bisschen zu klein, um wirklich im Volleyball da Fuß zu fassen, aber es war auch eine gute Community und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und auch da waren wir, da kommt auch wieder der Draußenfaktor mit Beachvolleyball, wo ich auch mit voller Leidenschaft dann einfach dabei war. Und im Sommer, also das ist nach wie vor eine der schönsten Sportarten, die es gibt. Ich würde sie gerne öfters machen, aber leider ganz selten nur noch. Und dann bin ich so, ja, über Umwege dann irgendwann mal mit dem Ausdauersport in Verbindung gekommen. In der Schule haben wir immer viel Fußball gespielt, vor der Schule und auch in den Pausen. Technik war auch, naja, so lala. Aber ich wusste halt, wenn die Hälfte der Zeit rum ist ungefähr, dann bin ich der halt noch gut laufen kann und stand dann irgendwie immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und hatte auch so, ja, ich weiß nicht, so eine gute strategische Übersicht und meine Teams haben tatsächlich meistens gewonnen dann auch oder die Überhand gehabt. Ja, obwohl jetzt so andere dann technisch versierter waren oder da auch mehr geglänzt haben an manchen Stellen, aber was die Effizienz angeht und dann das Endergebnis, da denke ich, war das ganz gut. Und so kamen dann auch die ersten Schritte, dass das Talent aus oder dass ich dachte, dass Ausdauer jetzt so eine Stärke ist. Es ging dann auch über die Schule, über Läufe. Gerade dann 1000 Meter Läufe mit Schulvergleich. Da war ich dann am Anhieb auch ganz vorne mit dabei. Und habe dann das Laufen, oder wurde dann auch als Läufer quasi entdeckt und gescoutet und hatte dann mit einer guten Laufgruppe dann erstmal so strukturiertes Training über einen längeren Zeitraum. Das war dann, es war dann so um 2005, da war ich 16 Jahre alt. Also eigentlich schon sehr spät, um wirklich in Profisport nochmal einzusteigen. Zeitgleich ging es dann auch so die Liebe zum Radsport so ein bisschen weiter. Hatte ich so ein altes Rennrad, kennt man heutzutage nicht mehr, so mit Rahmenschaltung. ja, bisschen oldschool, aber das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Da ein Hobbyrennen mal mitgefahren, gleich gewonnen und wollte dann auch über Freunde, die ich in der Laufgruppe dann hatte, die waren 2 Jahre älter als ich, Frank und Michi, mit denen war ich dann viel mit dem Radl unterwegs und wollte eigentlich eher in Radsport rein. Die waren aber dann im Triathlon und ich meine, wenn man dann an der Schule so ist und dann sind die oberen Jahrgänge, die sind ja eh immer die interessanteren und die beiden waren halt cool und Triathlon war cool. Und nachdem ich die ersten Schritte im Radsport tatsächlich ja auch nicht ganz so erfolgreich hatte, vor allem viel Kraft einfach sinnlos verpufft habe. Also ich hatte nicht jemanden, der mich quasi so mit angeleitet hat und gezeigt hat, ja, du musst hier aufpassen, so funktioniert ein Rennen, sondern ich war mehr oder weniger auf mich alleine gestellt und habe viele Fehler einfach gemacht. Und da die Beine hätten es vielleicht gehabt zu dem Zeitpunkt, aber der Kopf nicht und der Learning-Effekt war dann nicht schnell genug und auch der Anschluss. Und da kommt die Leidenschaft vielleicht auch wieder ins Spiel, wo ich dann mit den beiden da halt wirklich in einer coolen Community, in einer guten Gruppe mit drin war und die mich damit in den Triathlon reingebracht haben.
Und dann ging es ja relativ schnell in die Ligen, gell? Also dass du mal Regionalliga, zweite Bundesliga und so gestartet bist.
Ja, also relativ schnell. Das waren eigentlich die nächsten Jahre dann gleich, direkt mit Liga. Das ist ja dann so das schnelle, harte Format, was einen Athleten auch formt und fördert, wo man am besten schnell schwimmen und schnell wechseln muss. Beides nach wie vor nicht unbedingt meine Stärken, aber ich habe mich deutlich gebessert. Oder vor allem am Anfang war Schwimmen halt auch ein großes Manko. Aber wir waren, ja, uns war das egal. Wir haben dann oft die Liga quasi von hinten aufgerollt, teilweise auch nach dem Schwimmen komplett aufeinander gewartet und dann von hinten das Feld aufgerollt. Also ich kann mich da auch an den ein oder anderen Wettkampf erinnern, wo ich dann auch erstmal nach dem Schwimmen noch gewartet habe. Dann waren eigentlich, 90% der Teilnehmer waren dann schon raus aus dem Rad und dann haben wir auf unseren letzten oder vorletzten Mann gewartet und sind dann aber wieder fast bis ganz nach vorne gefahren.
Ja. Ja, und da hat sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, weil da haben wir uns dann ja irgendwann einmal so das erste Mal gesehen. Hey, ich kann mich noch erinnern, da hast du noch Haare gehabt.
Ich hatte auch mal lange Haare.
Die Zeit kenne ich nicht. Aber ich habe vor kurzem mal Bilder gesehen aus der Zeit, da habe ich echt schmunzeln müssen. Da haben alle irgendwie noch ganz anders ausgeschaut.
Ja, aber meine schnelle Zeit hat angefangen, als ich hier diese Frisur habe.
Da war es aerodynamisch einfach besser.
Ja, man muss alles ausreizen.
Ja, cool. Na, mit dieser Liga-Zeit hat er in gewisser Art und Weise also Professionalisierung angefangen, oder? Du warst dann, glaube ich, relativ schnell in dem Erdinger Perspektivteam, soweit ich das nur im Kopf habe. Und man hat dich ja recht schnell in der Szene in Deutschland dann als echt starken Radfahrer wahrgenommen. Wie ist das für die so gewesen, die Zeit?
Also ich erinnere mich sehr gerne noch da zurück und das war halt so, damals war es noch oft so der Fall, dass die Topstars der Szene auch auf Kurzdistanzen unterwegs sind und da eben sich auch mal zeigen und auch messen. Und das war für mich als Jungspund, war das natürlich der große Anreiz, die mal so ein bisschen zu ärgern, ein bisschen rauszukitzeln und schauen, was geht. Weil als junger Athlet hat man da natürlich bessere Voraussetzungen oder ist es auch ähnlicher. Und der Fokus von den Top-Profis liegt natürlich eher auf den langen Distanzen. Also kann man ist man nur, wenn man den Athleten schlägt, ist man nicht der bessere Athlet. Das ist noch weit, bei weitem nicht. Aber es bestand halt die Chance, den Vergleich zu suchen über die Distanzen. Und das war dann der große Anreiz auch für meine Rennen am Rotsee, einer der größten Kurzdistanzen im Amateurbereich, wo Thomas Hellriegel zu der Zeit noch im Herbst seiner Karriere auch gestartet ist und auch vorne mitgemischt hat und das erste Mal natürlich auch noch gewonnen hat. Aber das war, glaube ich, Moment, das war beim ersten Mal, 2009, 2008 hatte ich meinen ersten Triathlon gemacht und 2009 war ich dann Dritter am Ende und hatte mehr oder weniger die gleiche Radzeit wie Thomas, was ja Thomas sein Aushängeschild auch war. Und Gerüchte sagen, dass er quasi extra nach dem Radfahren erst zur Zeitnahme von der Wechselzone gegangen ist, um dann die Wechselzeit auf die Laufzeit zu buchen, mehr oder weniger. Und dadurch im Ergebnis, also das kam ja hinterher erst raus, aber dadurch im Ergebnis noch die wenigen Sekunden, das war fast auf die Sekunde gleich, aber er war noch schneller, von der schnellsten Radzeit gerettet hatte. Ja, und so gab es dann noch weitere Wettkämpfe, wo ich mich mit dem ein oder anderen auf der Kurzdistanz erstmal auf dem kürzeren Format messen konnte. Und das war dann immer so, dass, ja, wie weit kann ich auf der Distanz gehen? Wie nah komme ich ran, um dann für den nächsten Schritt dann auch für die längeren Distanzen die Lücke zu schließen?
Das war 2009, hast du gesagt, gell?
Das erste Mal war 2009, ja. 2010 hatte ich dann gewonnen, Rotsee.
Krass, ja. Und wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, ich meine, du hast die dann etabliert als einer der besten Athleten in Deutschland. Es gab einmal so eine Zeit, da gab es die Überbiker, die so zum Großteil aus Deutschland gekommen sind, mit dem Sebi Kienle, mit dir, die ich jetzt gerade so im Kopf habe zu der Zeit. Da ist ja dann wirklich was vorwärts gegangen. Damals in Wiesbaden hast du noch, ich glaube, deinen ersten Europameistertitel geholt, gell? Und da, also zumindest aus meiner Sicht, hat es mal so richtig geballert. Also da hat, glaube ich, dann jeder mal gewusst, wer der Andi Dreiz ist. Ja, das war ja dann 6 Jahre später. 2016 war Wiesbaden, gell? Und dann ging es langsam mal so Richtung Langdistanz. Wie hat sich der Wechsel dafür diese so angefühlt? Also erst einmal, dass du eben vom regionalen Liga-Athleten, der sich ab und zu mal mit Profis misst, auf einmal Europameister bist, oder auf einmal, aber innerhalb von 6 Jahren. Und dann dieser Stepper auf die Langdistanz. Wie hat sich das für dich so angefühlt? Wie war die Zeit?
Ja, es war eine mega Entwicklung auch und einfach eine schöne Zeit. Mitteldistanzen, die kann man doch häufiger machen oder auch werden dann Fehler, die man macht, noch eher verzeiht. Also man kann einfach ans Limit gehen, teilweise übers Limit. Und auch die Mitteldistanz selber war ja zu der Zeit viel im Wandel. Während es am Anfang so ein Nebenprodukt zur Langdistanz war, wurde das ja immer mehr eine eigene Disziplin. Und ich glaube auch, ich war einer mit der Ersten, die sich wirklich auf die Mitteldistanz fokussiert und konzentriert haben, weil die eben immer intensiver war, immer interessanter. Und weil du aber dafür auch andere Anforderungen dann gebraucht hast, um da stark zu sein. Ich meine, es gab dann noch andere Spezialisten, vor allem auch ein Michi Rähler, der das ja über die Jahre dominiert hat, wie kaum ein anderer. Und da musst du aber auch wirklich bereit sein, Spitzen 1 einzugehen und dann da wirklich auch dich zu pushen. Wiesbaden war dann die Spitze vom Eisberg, mehr oder weniger. Also das war wirklich ein richtig geiles Rennen, wenn ich da manche Werte auch noch anschaue. Die waren schon echt richtig gut und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann bei der Langdistanz, da brauchst du halt dann mehr Geduld, mehr Zurückhaltung auch. Und wenn du Oder eine Langdistanz verzeiht weniger Fehler. Also alles, was du, wenn du am Anfang Fehler machst, das bekommst du am Ende mit hohen Zinsen dann wieder zurückbezahlt oder beziehungsweise musst später zurückzahlen. Ja. Das ist natürlich anders, aber ist natürlich trotzdem die Königsdisziplin von unserem Sport. Und im Kopf war es immer so, da will ich hin, zur Langdistanz will ich hin, aber erstmal noch Mitteldistanz und wirklich auch auf der Mitteldistanz schneller werden und da alles ausreizen, um da immer näher die Lücke zur Weltspitze weiter zu schließen und vor allem eben auf dem Rad den Ton angeben.
Ja, das mit dem Ton angeben auf dem Rad hast du ja gut geschafft.
Ja, macht doch am meisten Spaß. Also.
Ja, du verbringst da am meisten Zeit auf dem Rad.
Oder? Ja, wenn du da wirklich auf dem Rad dann mal am Gashahn drehst und dann, ja, tut es vielleicht dir weh, aber den anderen noch mehr und dann ziehst du aber da davon. Also das ist ja auch das, was am beeindruckendsten ist. Mhm.
Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, ja, das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, ob es dir weh tut, weil es hat selten so ausgeschaut.
Ja, man muss ein bisschen blöffen dann manchmal.
Aber ich kann von mir sprechen, es hat verdammt weh tut. Und meistens ist es dann in unguten Laufzeiten geendet, wenn man versucht hat, da mitzufahren. Da kamen dann die Zinsen, die man zahlen musste.
Ja.
Du hast es gerade gesagt, ne, der Weg ging ja echt, also zumindest von außen beobachtet, ziemlich steil bergauf, eine ziemlich lange Zeit. Du hast ja dann einen Wechsel auf die Langdistanz gemacht und ich sage mal mit der Krönung Ironman Italy gewonnen oder der erste Langdistanz, die du gewonnen hast, dann Challenge Rot gewonnen. Damals zumindest das größte Langdistanz-Event der Welt. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist.
Ist Definitionssache. Also ja. Vom sportlichen Wert und von der Mystik ist der Ironman Hawaii natürlich das bekannteste und größte auch vom Prestige. Von der Atmosphäre, live zuschauen oder so, ist Rot die Nummer eins. Ja. Und wenn man es insgesamt betrachtet, gibt es so ein paar Rennen, die dann nach Hawaii kommen und da muss man aber auf jeden Fall Rot nennen, definitiv. Ja.
Und weil du dann Hawaii auch gesprochen hast, du warst da 2019 ja auch in Hawaii. Mhm. Also du hast Rot gewonnen, du warst auf Hawaii. Also da ja im Endeffekt schon mal wirklich, also absolute Weltspitze. Dann kam Corona. Erst einmal, wie ging es dir da von, hey, ich habe noch so viele Dinge vor, ich möchte jetzt da an der WM abliefern, hin zu, boah, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Rennen gibt. Wie war das für dich so?
Ja, das war schon erstmal ein harter Schlag. Ich meine, 2019, Ende des Jahres, war ja noch, beziehungsweise im September, war ja noch die 73 WM in Nizza auf einem sehr anspruchsvollen Kurs, wo ich auch zweimal hingeflogen bin, mir alles auch angeschaut habe und auch nochmal so meinen Fokus auch darauf gelegt habe. 73 WM wieder in Europa auf einem bergigen Kurs, eigentlich perfekt und hatte da auch richtig Bock drauf. Vorbereitung lief auch super. Und dann aber gegen Ende der Radstrecke auch in aussichtsreicher Position. Ich glaube, das müsste... Ich war Fünfter zu dem Zeitpunkt, kurz hinter Christian Blumenfeld. Den hätte ich bald eingeholt, kurz danach. Aber dann war ein Sturz und ich bin sehr unsanft auf dem Asphalt gelandet. Nicht so viel passiert. Gut, Bänder in der Schulter waren gerissen, was dann auch das Abenteuer Hawaii etwas verzögert haben oder auf die Kippe gestellt haben. Aber um das bisschen abzukürzen, ich bin auf Hawaii gestartet, aber musste dann leider die Segel streichen, weil es doch zu viel Körner auch gekostet hat und vor allem habe ich das unterschätzt, das Rad zu halten, also die Spannung, das Rad zu halten. Dann gut, natürlich Regeneration über den Winter, alles wieder voll im Vormarsch, Frühjahr 2020, Trainingslager Gran Canaria, bis dato auch eines der besten, die ich jemals hatte. Da kam Corona schon so ein bisschen auf, war aber mehr in den Medien als tatsächlich präsent. Und ich weiß noch genau, wir hatten dann noch so überlegt, ja, bleiben wir vielleicht auf Gran Canaria oder fliegen wir nach Hause? Also dürfen wir das noch verlängern, weil hier ist alles gut. Hatten uns aber dann ja trotzdem dafür entschieden, nee, wir fliegen, das war jetzt. Und da stand auch noch der Ironman Südafrika auf dem Plan, der auch noch stattfinden hätte sollen. Ich bin Mittwoch, bin ich nach Hause geflogen. Da war noch alles gut, voller Euphorie, dass das Rennen auch tatsächlich stattfindet. Und dann einfach nur so durch die Nachrichtenentwicklung auch über den Lauf vom Donnerstag, von dem nächsten Tag, war es eigentlich schon klar, dass die Absage kommen wird, die dann am Freitagmorgen von dem Rennen da war. Und am Montag drauf war dann auch schon der große Lockdown und dann waren wir alle irgendwo sehr eingeschränkt und war Sport oder vor allem Profisport erstmal Nebensache und ja, war für uns, glaube ich, alle eine harte und schwierige Zeit.
Mhm. Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es so, andere Sportarten haben ja irgendwann dann einmal stattgefunden, weil es ja ausschließlich Profi-Veranstaltungen waren. Es hat jetzt niemand 180 Kilometer Radstrecke gesperrt für 50, 60, 70 Profiathleten.
Ja, das liegt auch am Konstrukt vom Triathlon, dass der Triathlon ja schon ein Profitum hat, aber die Wettkämpfe von einem kommerziellen Veranstalter und nicht von einem Verband oder jemand anders ausgetragen werden, sondern der muss ja die wirtschaftlich auch durchführen können. Und das geht natürlich nur ab einer gewissen Masse. Und von daher hat sich da auch logischerweise, also erstmal keiner und dann auch nur ganz wenige hingestellt und sagen, ja hier, ich mache jetzt hier Rennen für Profis. Mhm.
Wann hast du da erst Rennen wieder gemacht dann?
Das erste Rennen war im September. Ich müsste jetzt aber nochmal überlegen, ob das der 70.3 in Tallinn war oder eine Kurzdistanz in Ratingen, die dann eben von einem leidenschaftlichen Veranstalter gepusht wurde, um da eben was auf die Beine zu stellen in Deutschland, wo auch viele Profis dann am Start waren. Müsste ich selber nochmal schauen. Das war aber beides im September dann von dem Jahr.
Aber richtig angefangen hat es quasi dann wieder 22.
Also richtig eigentlich 22, ja. Also 2020 gegen Ende des Jahres hatten wir noch ein großes Rennen in Challenge Daytona. Mhm. Und ich habe vorher auch noch den Ironman Florida gemacht, habe mich dann so ein bisschen reingefuchst in die Regularien, wie kommt man in die USA, ist das möglich, darf ich oder nicht, oder wie muss ich mich verhalten, was sind die Auflagen? Weil da dann eben Profisport auch schon wieder stattgefunden hat oder auch regulär und der Wettkampf auch stattgefunden hat, auch für die Masse. Und ja, dann hatte ich da nochmal zwei Rennen, aber das ist natürlich trotzdem was anderes. Also es war auch gut, war auch Hawaii-Quali wieder fürs nächste Jahr. Challenge Daytona war auch nochmal gutes Preisgeld. Ich glaube, ich war mit Abstand bester Deutscher und ein Zehnter insgesamt, was das Rennen ist von der, war damals WM vergleichbar, gab auch gutes Preisgeld. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, weil es ja alles keine reguläre Saison gewesen ist und dann gehört da ein anderer Aufbau dazu, gehören die Wettkämpfe davor dazu und auch so ein bisschen die Historie von einem Wettkampf. Also wenn das so ein einmaliger Wettkampf ist, dann hat das trotzdem einen anderen Stellenwert, als wenn das ein etablierter Wettkampf ist. Also wir haben das Beste aus der Situation gemacht und da auch Spaß gehabt viel, aber waren eben doch mit Einschränkungen verbunden. Und 21 hat sich das auch noch sehr lange hingezogen. Mhm. Weil dann eben auch der Ironman Hawaii im Sommer ist das dann, ich glaube, das war Ende August, als dann der Ironman Hawaii dann erst verschoben beziehungsweise dann auch wieder abgesagt werden musste. Und 2022 wurde dann im Mai quasi die Ersatzveranstaltung in St. George ausgerufen.
Ja, du sprichst das ja genau, also 22 kam dann ja so ein Rennen in St. George, das bis zu roundabout Kilometer 90 auf dem Rad, der relativ gut lief. Und dann hast du da einen krassen Unfall gehabt. Möchtest du da mal ein bisschen was erzählen, wie das passiert ist und vor allem, was da dann auch passiert ist?
Ja, das war ziemlich, ziemlich hart und auch ziemlich plötzlich und schnell. Also im Endeffekt, ich war da in sehr aussichtsreicher Position, war genau da, wo ich sein wollte, habe mich sehr zurückgehalten bis dahin, vor allem auch im Laufen sehr viel gearbeitet und war im Laufen da auf einem neuen Level und wollte auch mal so ein bisschen Strategie ändern, um dann wirklich auch mal geduldig bleiben und dann zur richtigen Zeit die Kräfte einsetzen. Und ich war, zu dem Zeitpunkt war ich mal vielleicht 100, 150 Meter hinter der Gruppe, beziehungsweise war dran, die Lücke wieder zu schließen, weil ich mich für einen kurzen Stopp mal entschieden hatte, um eine verlorene Trinkflasche wieder aufzuheben. Und da waren drei Motorräder zwischen mir und der Gruppe. Es ging eine steile Abfahrt runter, wir waren schon richtig schnell, aber es war überhaupt nicht gefährlich. Also normal schürst du da geradeaus durch. Und war null Gefahrenpunkt eigentlich. Von von der Rennstrecke her. Mhm. Es kommt natürlich dazu, dass die Fahrstrecke hat sich trotzdem etwas geschmälert. Also wir hatten von zwei Fahrspuren hatten wir nur noch eine komplette Fahrspur. Also gab es eine kleine Verengung. Aber trotzdem, kerzengerade schürst du normal einfach durch und mehr Platz brauchst du ja nicht. Die Motorradfahrer, ich weiß nicht genau, was die Intention war oder wie es so war. Auf jeden Fall, die ersten beiden hatten vor der Engstelle am linken Rand angehalten, was auch noch völlig okay ist, so nach dem Motto, oder ich glaube, dass sie quasi gesagt haben, ja, wir lassen erstmal die Athleten durch und dann fahren wir durch, weil es eben eine Engstelle ist. Und der dritte war aber scheinbar dann auch irritiert von der Gesamtsituation und ist dann komplett in meinem Fahrweg reingeschnitten. Und anstatt dabei weiterzufahren, hat er dann auch fast angehalten. Und dann war innerhalb von weniger Sekunden war dann der Vergleich, ja, meine Bremsen gegen die Bremsen vom Motorrad. Mhm. Und ich stand dann voll auf der Bremse, habe noch überlegt, ja, fahre ich rechts in die Zuschauer rein, weil das war auch so ein Hotspot, gleich außerhalb vom Start- und Zielort auch, wo wir da mal wieder vorbeigekommen sind. Oder fahre ich links in entgegenkommenden Autoverkehr. Und da war dann schnell klar, eigentlich, also soweit konnte ich noch kurz denken, dass die beiden Optionen sicherlich nicht gut sind. Und dann stand ich auf der Bremse und wusste aber eigentlich schon, dass ich keine Chance habe und bin erst hinten auf dem Motorrad und dann sehr unsanft auf dem Asphalt aufgekommen.
Das hat da ziemlich krasse Folgen dann gehabt für die. Also von einem 90% abgerissenen Muskel hin zum Wirbelfortsatz, glaube ich. Oder konntest du das selber?
Ja, es war an der Lendenwirbelsäule. Ja. LW3 war Dornfortsatz und ein Querfortsatz war gebrochen. Das ist eine sehr schmerzhafte Verletzung, die aber häufig auch bei Autounfällen vorkommt. Jedoch im Heilungsprozess meist unproblematisch ist und auch bei mir relativ unproblematisch ist. Also man sagt so 6 Wochen, braucht halt viel Ruhigstellung. Was ich ein bisschen unterschätzt hatte zu dem Zeitpunkt ist, dass die Ruhigstellung natürlich auch wieder Folgewirkungen hat, weil der Rücken ja auch dann die Muskulatur drumherum natürlich auch dann abbaut und Rücken eh so ein Thema ist, wo bei Triathleten, wo man achten muss oder wo man auch einen guten Rücken braucht. Aber tatsächlich langwieriger, wenn auch überhaupt nicht schmerzhaft, war dann die Muskelverletzung.
Du hast mir erklärt, ich habe nicht auswendig im Kopf den Muskel, den du dir da gerissen hast.
Das ist der Tensor Fasciae, der spannt quasi die Faszie am Oberschenkel, an der Außenseite. Und man kann so sagen, dass er dann vor allem beim Radfahren dann die anderen Muskeln koordiniert und da die Spannung aufrechterhält. Also so Art Taktgeber oder Kontrolleur quasi. Ja, der jetzt so für den Alltag eigentlich ja, relativ irrelevant ist, bei den meisten auch eher schwach ausgeprägt ist. Also wenn man viel Radsport macht und das Knie anhebt, dann ist das so eine Beule an der Hüfte. Das ist der Muskel. Und wird aber nur auch erkennbar, wenn man wirklich auch den braucht im Sinne vom Radsport oder vielleicht andere Sportarten mit ähnlichen Bewegungsabläufen.
Wie ging es dann weiter? Also du bist da auf dem Boden wieder zu dir gekommen, das war ja, oder ist ja zumindest schon mal was. Wie ging es dir die Wochen danach?
Ja, erstmal komplette Leere. Also so irgendwie wusste ich selber nicht so, was wie dann war, weil das halt auch wieder seit langem dann ein Wettkampf war und dann wieder so ein richtig harter Rückschluss und ich dann auch erstmal gar nichts machen durfte. Also dann ist mir extrem viel auch weggefallen. Also ich durfte auch nicht mehr irgendwo mit dem Rad mal hinfahren, einfach nur in den Wald oder wo, sondern musste da wirklich auch schonen. Und es standen dann erstmal sehr viele Klinikaufenthalte dann nochmal an. Dann ging es irgendwann weiter Physio und von Training war dann erstmal sehr, sehr weit entfernt.
Hast du da damals erahnen können, wie lange sie das ziehen wird? Oder was haben dir die Ärzte da gesagt?
Nee, also das ist eine sehr, Also Muskelverletzung ist ja immer sehr, sehr mies und teilweise oder auch sehr, sehr schwierig operativ zu behandeln, beziehungsweise oft ist es auch das Ergebnis nicht wesentlich besser als eine konventionelle Methode, dass der Muskel sich selbst verheilt. Wenn es noch akut ist, ist gut, weil dann können sich die Verbindungen wieder finden. Je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird dann die Verheilung oder desto länger dauert dann auch ein möglicher Heilungsprozess. Und ja, also dann auch mit meinen Ärzten oder dann beziehungsweise haben die nochmal Spezialisten auch kontaktiert und tatsächlich wusste eigentlich von dem Muskel, gab es das eigentlich nicht. Also zum einen ist es extrem unwahrscheinlich, dass der reißt. Also es braucht schon extreme äußerliche Einwirkungen, weil von selber kommt er nicht in eine Überlastung rein. Und zunächst muss er natürlich auch so gut ausgeprägt sein, dass er erstmal so nah an der Oberfläche auch liegt und dann genau an der Stelle den großen Stoß auch abbekommt, dass der dann zum Reißen kommt. Und so war eigentlich schnell klar, ja, es gibt wenig Erfahrungswerte, ist auch schwierig. Und dann ist natürlich die Frage, was kann man da durch eine OP möglicherweise besser machen und was für Risiken geht man auch ein? Und da war eigentlich schnell klar, ja gut, im Worst Case werde ich den Profisport nicht mehr machen können auf dem Niveau, wenn man das konventionell hat. Aber die Risiken mit einer OP sind natürlich dann nochmal viel größer und der mögliche Output ist auch nur sehr gering, weil so einen kleinen Muskel dann operativ zu behandeln, konnte auch keiner irgendwas sagen, was dann besser ist oder wie das besser funktioniert. Ja, und da haben wir uns dann für einen konventionellen Weg entschieden. Und ich meine, als Sportler, oder man ist ja da optimistisch, man sagt ja, wenn die Ärzte, man denkt ja auch, wenn die Ärzte sagen, ja, das dauert so und so lang, dann hat man ja auch den eigenen Ansporn, ja, ich schaffe das aber in der Hälfte der Zeit oder bei mir ist das anders.
Ja.
Also die Hoffnung hatte ich eigentlich nie verloren. Klar gab es Tage, wo du dann halt schon da sitzt und halt wirklich zweifelst und denkst, ja, ich will jetzt wieder oder was mache ich hier eigentlich? Und dann in der nächsten Phase, das war aber dann schon einige Wochen später, als dann die Klinikaufenthalte zumindest weniger wurden und ich dann mit Füße schon mehr arbeiten durfte auch wieder, dann war es schön, dass ich da wieder gemerkt habe, dass ich Fortschritte mache. Also das ist ja auch was man irgendwann, wenn man auf einem Niveau ist, dann ist es schwierig, da wieder wirklich weiter besser zu werden und nochmal schneller zu werden. Und dann das Gefühl, wieder Fortschritte zu machen, tat in der Phase auch wieder gut. Ich war noch weit weg von allen, von dem, was vorher war, aber ich wusste, ich komme wieder besser voran.
Und du hast ja vorher beschrieben, wie wichtig dir die Zeit in der Natur ist, jetzt auch in der Natur Sport zu machen. Wie bist du damit umgegangen, dass das jetzt halt einfach nicht ging? Also wie hast du mit der Situation generell umgehen können oder hast du da lernen können, besser damit umzugehen?
Ja, also da, wo ich mich gar nicht bewegen durfte am Anfang, das war richtig hardcore für mich. Ja, also wo ich halt wirklich gedacht habe, ja, das Wetter ist schön und da jetzt mal ein paar Meter mit dem Fahrrad fahren oder einfach gut, selbst spazieren oder so sollte ich ja dann vermeiden. Also wirklich jede Bewegung vermeiden. Also im Endeffekt, dass der Muskel halt wirklich ruhig ist und die Chance hat, eine Verbindung wieder zu finden. Und bei jeder Aktivierung wird der Muskel ja dann leicht beansprucht und sich die frischen Verletzungen vom Muskel wieder auseinander bewegen. Ja, also das war alles andere als schön. Und noch dazu kommt halt dann auch so dann der ganze Schaden drumherum, den man dann dadurch auch erlitten hat. Die Schmerzen im Rücken von den Dornfortsätzen waren natürlich auch noch da. Das war schon ein sehr großes Tief.
Wie wird da eigentlich damit umgegangen dann von Seiten des Veranstalters? Wurde da irgendwie dir geholfen dann? Oder das ist ja herzlich ja so, dass da dich jetzt wenig Schuld trifft von der.
Ja, ist auch ein schwieriges Thema und auch ein langer Weg und da kommt jetzt natürlich nicht gleich. Wir kümmern uns um alles und was brauchst du und Ding. Also ja, also es ist dann, merkt man natürlich auch, dass das, dass man da dann eher allein auf sich gestellt ist und auch versuchen muss zu sein oder seine Stellung oder auch sein, ja, oder seinen Schaden dann auch klar zu kommunizieren und da dann auch einen Weg der Lösung zu finden, was aber ja irgendwo selten dann alles abdeckt. Das ist halt dann irgendwo was, wo man sich halt selber auch überlegen will, will ich den ganz langen Weg gehen oder will ich mich jetzt lieber wieder auf den Sport dann konzentrieren und damit abschließen, was dann da war.
Ja. Wie wichtig war für die in der Zeit dein Umfeld?
Ja, mega. Also das ist schon das, wo halt den Unterschied dann ausmacht, wo man so ein bisschen geerdet wird wieder. Was ist anders oder was gibt es auch anderes außer am Sport, dass man da halt wirklich auch ja aufgefangen wird und nicht nur sich selbst oder auch insgesamt über den Sport dann bewertet wird. Ja.
Hat es deinen Blick jetzt auch für die
Und
Zukunft verändert? Also wie wichtig
ja,
der Sport für dich ist, oder?
also der Sport ist ja das, wo ich meine Leidenschaft hineinstecke und wo ich aber aktuell auch noch meinen Lebensunterhalt mit verdiene. Und was halt schon auch so das ist, was mein Antrieb und Ansporn ist. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es noch andere Sachen gibt und dass man da nicht alleine ist. Und das war vor allem früher, ich meine, früher habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Da war Studium und Sport und erst habe ich das Studium gemacht und den Sport in jeder freien Minute und irgendwann haben sich die Prioritäten quasi getauscht. Dann war Sport die Nummer eins, aber Studium trotzdem noch weiter. Und dann hast du auch ein mega Umfeld auch. Und jetzt ist es aber auch so. Und jetzt auch in nächster Zeit dann wird sich der Fokus auch so ein bisschen verändern und Sport mehr zur Nebensache werden. Aber ja, auch ein schöner, netter Ausgleich. Und bin gespannt, da nochmal richtig Gas zu geben auch und jetzt vor allem auch wieder körperlich voll durchzustarten, weil tatsächlich habe ich die Verletzungen jetzt vom Muskel erst diesen Sommer so in den Griff bekommen, dass es wieder funktioniert.
Ja, genau, also du auf das Thema, was du vorher gerade angesprochen hast, warum jetzt vielleicht im Winter ein bisschen weniger Zeit für Sport, das kennen wir gleich. Du hast jetzt fast 2 Jahre echt Probleme damit gehabt. Also das war bei Rennen, wo man den Andi Dreiz ganz vorne erwartet hätte, teilweise Platzierungen jenseits der 20. Es war überhaupt keine Radform mehr da. Du hast mir vorher im Vorgespräch gerade erklärt, warum, eben weil die Muskulatur im Oberschenkel einfach nicht mehr gescheit angesteuert werden hat können. Also das heißt, das hat sich für die einfach irgendwie locker angefühlt. Also du hast nur eine gewisse Zeit belasten können und dann war der Muskel überlastet und du hast quasi locker fahren müssen. Das ist ja zutiefst unbefriedigend, wenn du Leistungssportler bist, das gewohnt bist, dass du da um Siege mitfightest, dass du auch Preisgeld verdienst. Du hast es gerade gesagt, du bestreitest deinen Lebensunterhalt damit. Der Teil funktioniert ja Gott sei Dank über Sponsoren, aber Preisgelder sind ja auch ein wichtiges Thema. Wie krass war dann die Zeit, wo du, ich meine, du hast dich zurückgefightet, du hast die Info gekriegt, hey, du darfst wieder, kommst dann zurück ins Renngeschehen und stellst fest, shit, im Training haut es ganz gut hier, aber über die Renndauer geht irgendwie noch nicht viel zusammen.
Ja, am Anfang war die Euphorie natürlich groß und auch dann das erste Mal dann wieder mehr trainieren und die ersten Wettkämpfe zu machen, das war mega und auch ja, die Rennen waren jetzt auch nicht so schlecht teilweise, wenn man die Umstände anschaut, aber war natürlich noch nicht die Spitze vom Eisberg. Oder vor allem für das Jahr 2022 war alles gut. Aber 2023 hat sich das dann noch mehr mit reingezogen, beziehungsweise war dann die mentale Komponente da, weil es eben nicht unbedingt so viel besser wurde. Und da war ich eben öfters dann am Limit von dem Muskel. Also der kritische Zeitpunkt war wirklich über einen längeren Zeitraum, also eine Stunde oder mehr, hohe Dauerbelastung, also ungefähr Wettkampfbelastung, wo der Muskel dann gesagt hat, ja, Moment mal, jetzt bist du am Limit, ich muss jetzt mal die anderen Muskeln so ein bisschen reduzieren und du kannst jetzt nur noch ein bisschen lockerer weiterfahren. das Ding ist auch, ich habe das gar nicht so aktiv gespürt. Ich habe nur den Leistungsabfall gemerkt. Also ich war auch nicht am Limit. Also normal ist das ja auch so ein gutes Gefühl, wenn du, oder das beste Gefühl ist ja, wenn du alles gegeben hast und entweder es hat gereicht oder es hat nicht gereicht, aber du hast alles gegeben. Und selbst das Gefühl hatte ich nicht mehr, weil ich da einfach nicht konnte aus dem Zeitpunkt. Also es war, hat sich locker angefühlt, aber es ging nicht schneller. Und nach dem Wettkampf waren auch alle Muskeln entspannt, nur der Muskel war am Limit. Und das hat sich eigentlich hingezogen. In manchen Rennen habe ich es besser hinbekommen, in manchen schlechter. Aber es war immer das Gleiche, dass der Muskel mich, oder dass ich limitiert war, dass ich dachte, dass ich hätte schneller gekonnt. Und alle Muskeln danach entspannt waren und der quasi ja richtig fest beziehungsweise überlastet. Da gab es auch ein paar, ja, gut, wenn man drüber lachen kann, auch lustige Szenen, wie ich das dann festgestellt habe. Also nach dem Rennen zum Beispiel die Socken anzuziehen. Das ist die Bewegung, wo der Muskel aktiv dabei ist und das hat dann nicht funktioniert. Ach, krass, ja.
Hast du in der Zeit mal ans Aufhören gedacht?
Ja, also wenn das dann wirklich immer weiter so ist, dann fängst du natürlich schon an, immer mehr an dir zu zweifeln und weißt halt auch nicht, ja, ist das jetzt was ich irgendwann wieder in den Griff bekomme oder nicht? Und vor allem, ja, wenn man halt den Sport auf dem Level gemacht hat und dann nur noch auf dem Level da ist, gerade Radfahren auch meine Stärke und Leidenschaft war und auch ist, und gerade da sieht man dann, ja, jetzt fahren da Athleten dir davon, die eigentlich wirklich nicht als starke Radfahrer bekannt sind. Da habe ich schon sehr viel auch an mir selbst gezweifelt und gedacht, ja, wie kann das sein? Was wird da jetzt wieder? Und schaffe ich das wieder da den Anschluss zu finden? Und diese Beeinträchtigung war aber ja hauptsächlich oder fast ausschließlich nur im Wettkampf. Also im Training war alles gut. Ich habe Trainingswerte wie früher erreicht, teilweise übertroffen auch. Und auch in den anderen Disziplinen, Schwimmen, Laufen, konnte ich mich weiterentwickeln. Aber das im Wettkampf eben nicht umsetzen, weil wenn ich dann nach dem Radfahren schon so weit hinten war, dann ist es auch nicht mehr so interessant, wenn man da schnell läuft. Und die letzte Motivation fehlt dann auch. Also vor allem Laufen war ich da dann wirklich gut dabei, aber es hat halt auch nicht mehr interessiert, weil ich so weit hinten war. Und ich meine, dann denkst du dir, ja, okay, das eine Jahr war jetzt schlecht, abhaken nächstes Jahr und dann im nächsten Jahr geht's aber wieder so los und kommt man irgendwie nicht so ran. Und tatsächlich hatte ich mir Anfang diesen Jahres, hatte ich mir dann schon den die Entscheidung gestellt, entweder ich schaff's wieder oder ich muss das quasi akzeptieren, dass das möglicherweise eine Dauerbeeinträchtigung ist. Und ja, hatte eine gute Zeit, aber jetzt ist dann Zeit für was Neues.
Und dann habt ihr 2024 nur mal alternative Behandlungsweise ausgetestet, soweit ich das richtig
verstanden habe. Ja, das waren dann einige Sachen, die nochmal geändert wurden und man muss da ja sehr viel auch dann ausprobieren, beziehungsweise gibt es ja keine klassische Medizin, wo man auch mal schauen muss und über Zufälle bin ich auch zu einem anderen Arzt gemacht, der dann viel behandelt, was so die Energiefelder und auch im Unterbewusstsein, was sich abspielt. Da kennst du dich wahrscheinlich sogar besser aus als ich, aber im Endeffekt hat er dann mit paar vermeintlich einfachen Tests und Behandlungen so unterbewusste Traumata, die aber im Körper noch abgespeichert sind, hat er quasi gelöst und danach habe ich mich auch komplett anders gefühlt. Zeitgleich haben wir auch noch die Position ein bisschen angepasst. Und ich habe mehr drauf geachtet, wieder den Muskel vorm Rennen wirklich entspannt zu kriegen, dass der dann natürlich eine höhere Kapazität hat an Arbeit, die er noch aufnehmen kann. Wenn er schon davor quasi mehr oder weniger am Limit ist, wird das ziemlich eng. Und dann kamen wir auch auf die Idee, ja, dadurch, dass es ja eine Faszie ist, die hier Spannung halten muss, kann man das auch äußerlich eventuell mit einem Tape einfach verstärken und da ein bisschen Last abnehmen vom Muskel. Und in Summe haben die, ich weiß nicht, wie groß der Anteil von den einzelnen Bausteinen war, aber in der Summe war das dann wirklich so, dass das Klick gemacht hat. dass ich im Wettkampf nicht mehr limitiert war und zeitgleich aber auch nach dem Rennen der Muskel nicht mal fest war. Also das war dann wirklich ein richtiger Gamechanger.
Ja.
Und das war dann beim ersten Rennen danach, der 73 in Tschechien, Hradec Králové, wunderschöne Veranstaltung.
Ja, zu dem wollte ich gerade kommen. Da hat's
war ich am Anfang noch sehr verhalten. Und irgendwann und dachte halt schon, ja, du musst clever sein, du darfst nicht so viele Spitzen machen, fahren und musst da auch so ein bisschen drauf schauen. Und das hat für die erste Hälfte noch ganz gut geklappt mit dem Zurückhalten. Und dann habe ich aber da immer mehr Spaß dran gehabt, die kleinen Wellen so wirklich hohe Spitzen zu setzen, wie ich früher auch so dann so ein 73 gestaltet habe und da einfach mal ja komplett vom vermeintlich vernünftigen Rennplan abzuweichen. Aber das ist natürlich für eine Halbdistanz, musst du diese Spitzen setzen. Und wenn du dann so eine Strecke hast, dann musst du mit der Strecke spielen. Und da hatte ich dann so richtig Spaß dran auch und gemerkt, ja hoppla, das geht ja. Und es ging immer weiter. Also es war da auch die Limitierung, die ist dann nicht mehr eingetreten. Und das war dann auch schon ein richtig befreiendes Rennen.
Klar wieder. Du bist der Zweiter geworden und dann lief das Jahr generell schon irgendwie besser. Du hast dann auch ein sehr bergiges Vorbereitungsrennen gemacht. Ich habe einen Podcast von dir gehört, da hast du gesagt, du magst das Wort Vorbereitungsrennen eigentlich nicht. deswegen gehe ich jetzt da gar nicht so drauf ein, aber ich glaube tatsächlich, so wie sich der Sport entwickelt, musst du teilweise das mittlerweile, glaube ich, einstreuen, um wirklich die Spitzen dann zu setzen, wenn du sie brauchst.
Ja, also das war das Rennen in Sheratmeer. Wahnsinnig schöne Veranstaltung auch und hügelig. Ich habe schon lange geliebäugelt damit und in dem Jahr hat es tatsächlich gepasst, aber es stand eben dann doch kurz danach ein Ironman an mit dem Ziel Qualifikation und du hast es schon gesagt, ich mag das nicht als Vorbereitungsrennen. In dem Fall wollte ich aber nochmal einen Test von Material und dementsprechend war mein Material nicht auf die Strecke angepasst und für diese Strecke in Sheratmeer mit den Anstiegen ist wirklich ein angepasstes Material von großem Vorteil.
Wolltest du auch nochmal einen Test für einen Muskel haben? Also einfach also ein bisschen...
Auch, das ist auch ein Punkt, also auch durch die anspruchsvolle Strecke sind natürlich die Belastungsspitzen auch nochmal größer. Und da dachte ich mir, ja, wenn dann da kann ich richtig nochmal überziehen und da auch nochmal einen richtigen Test fahren.
Also du hast ja quasi auch für den Ironman Chattanooga, der dann kam, auch nochmal so eine Prise Selbstvertrauen geholt, dass der Muskel tatsächlich heute, also dass das nicht bloß jetzt
definitiv, ja,
so mal für 1, 2, 3 Rennen ganz gut funktioniert hat, sondern dass das jetzt auch Richtung Langdistanz wieder gut funktionieren kann.
Ja, also da wirklich ein echter Test. Gut, das Ergebnis war, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, was tatsächlich war, 8. oder 9. glaube ich. Ich hatte auch nochmal leichte technische Probleme. Aber die Performance war gut. Also das, was ich für mich rauslesen konnte, das war gut und hat in dem Fall das Ziel erfüllt, komplett. Und auch gezeigt, mir hat es gezeigt, ich bin konkurrenzfähig. Am Ende des Tages muss es natürlich dann trotzdem im Ergebnis ummünzen auch und da zählt halt dann hauptsächlich Podium oder am besten du gewinnst das Rennen natürlich. Aber für mich habe ich da wieder das Selbstvertrauen auch getankt. Das hat in Tschechien schon angefangen, aber hat sich dann da auch nochmal bestätigt. Und ich wusste, okay, ich kann wieder.
Und dann bist du nach Chattanooga. Und dann hätte fast die Wetterlage das Rennen noch zerstört quasi.
Ja, gut, ich muss dazu sagen, ich habe zu Hause schon den Wetterbericht sehr, sehr genau studiert und vorhergesagt oder angeschaut auch und habe schon gesagt, ja, die erwarteten Regenfälle da, das ist wirklich heftig. Dann schaust du mal, wie viel Liter pro Quadratmeter, ab wann die Wettervorhersage rot wird und das war, glaube ich, so ab 10 Liter pro Quadratmeter, wo das schon als rot bzw. leichte Warnung dann deklariert wurde. Und da stand da eben eine 55.
Oh, krass.
Ein anderes Rennen, der 73 Augusta, was ja auch nicht so viel davon entfernt ist. Das ist in Georgia auch. Wir sind teilweise nach Georgia Nee, Moment, wir waren an der Grenze zu Georgia. Früher ging der Wettkampf nach Georgia rein. Im Rad bin ich auch nach Georgia gefahren zu Training, aber der Wettkampf war dann komplett in Tennessee. Mhm. Aber das ist ähnliche Ecke und ja, da ist dann nochmal hier schön der Tropensturm Helene drüber gefegt zu dem Zeitpunkt oder kurz davor und hat das Rennen indirekt nur beeinflusst, aber da auch Hut ab vom Veranstalter und allen, dass das so funktioniert hat mit den Vorkehrungen und dass sie das auch eng kontrolliert haben und geschaut haben auch. Also wir hatten lediglich die Änderung, dass wir nicht schwimmen konnten, weil das war natürlich anhand der heftigen Regenfälle, die dann in den letzten Tagen zuvor zwar eher weiter östlich stattgefunden haben und nicht Chattanooga selber betroffen haben, aber natürlich irgendwo abfließen müssen und das geht eben über den Tennessee River, der ohnehin schon eine relativ große Strömung hat von Haus auf und da dann natürlich das nicht möglich gewesen wäre, den von der Strömung so her so zu reduzieren, dass da ein vernünftiges Schwimmen für alle auch durchführbar ist.
Gut, Wasserqualität konnte es wahrscheinlich auch nicht so richtig.
Wasserqualität wäre dann der nächste Punkt, ja. Also da war eigentlich relativ klar, wahrscheinlich wird das ohne Schwimmen stattfinden. Ja.
Wie war das für dich? Das Gefühl vorher, dass du sagst, okay, Schwimmen fällt weg, jetzt geht es quasi mit Zeitabständen direkt aufs Rad.
Ist halt komplett anders. Also normal willst du das ja so, der Morgenstart, dann einschwimmen und im Wettkampf, du musst dich dann wieder so selbst erfinden und auch schauen, was für ein Szenario hast du. Und wir sind dann im 30-Sekunden-Start ja alleine auf die Strecke geschickt worden, was vorher gelost wurde. Und irgendwo war das aber auch entspannt, weil ich meine, davor musst du dein Rad dann immer schauen, passt alles und so hast du ja alles am Rad, siehst es schon an, die erste Wechselzone fällt weg. Also es nimmt auch extrem viel Nervosität, weil im Endeffekt bist du dann erstmal für dich alleine, startest dann und machst dann das Rennen. Aber muss sich natürlich jeder darauf anpassen.
Ja. Wie ging es dir dann beim Radfahren jetzt vor allem mal mit dem Thema, so sag jetzt mal, du warst gute 2 Stunden, hast du auf alle Fälle gewusst, oder 3 Stunden, die funktionieren gut mit dem Muskel. Wie war so das Gefühl so der letzten Stunde auf dem Rad? Hast du irgendwo dran gedacht, dass irgendwas kommen kann? Oder warst du da die ganze Zeit bei dir und im Flow dann?
Da war ich eigentlich schon sehr lange im Flow. Und das neue Wettkampfformat war natürlich auch so, dass man noch weniger wusste über das Rennen von außen, weil man ja auch noch überlegen musste, ja, wann ist der gestartet, wie weit ist der vor mir und nicht. Und obwohl es überwiegend eine Wendepunktstrecke war auf dem Highway, habe ich aber die anderen eigentlich so gut wie nie gesehen, weil dann doch eine größere Wiesenfläche zwischen den beiden Fahrstreifen war. Es war auch extrem schlechte Sicht. Es hat am Anfang geregnet. Ich hab da keinen erkannt. Ich wusste da nichts. Es hat sich dann aber so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich meine Hauptkonkurrenten relativ gut einschätzen konnte. Also, dass ich da trotzdem paar gesehen habe. Da hatte ich in der Summe auch genau die richtigen Informationen bekommen und wusste über das Rennen sehr gut Bescheid, dann trotzdem. Und hatte dann auch so eine Ruhe wieder gefunden, die für Langdistanz natürlich Gold wert ist. Ja. Also, dass du so weißt, okay, ich bin jetzt hier im Flow, ich finde, habe einen guten Rhythmus, ich liege gut im Rennen. Ja, es läuft gut. Und das ist ja so was ich öfters dann nicht hatte, wo ich gedacht habe, es läuft gut und dann hörst du nur die Zeitrückstände und die werden immer größer. Da fängst du dann auch wieder an zu zweifeln. Und da war halt so das Selbstbewusstsein auch voll da und dann am Anfang vom Laufen auch richtig, richtig gut gefühlt. Und
ja, da so wie die Zeit ausschaut, nicht nur am Anfang. du bist ja dann mit 2:39 deinen schnellsten Marathon gelaufen, den du jemals gelaufen bist. Also jeder, der dem Andi 13 mal eine Laufschwäche angedichtet hat, der ist spätestens da wahrscheinlich aus dem Staunen immer rausgekommen. Hast dein Slot für die WM in Nizza geholt, bist Dritter geworden. und hast sogar 2 Wochen drauf beim Ironman Malaysia sogar nur mal den 3. Platz draufgelegt. Ich würde sagen, das Comeback ist spätestens da absolut geglückt, oder?
Die Weichen sind gestellt, ja. Ja, und das ist halt auch das, was man auch da wieder mit rauszieht. Also sowohl die Marathonzeit dann, ich denke auch noch, das war ein sehr, sehr guter Marathon, definitiv. Aber es war auch noch nicht die Spitze der Fahnenstange. Also auch da ist noch was möglich, denke ich. Aber man muss es natürlich auch erstmal zeigen und dann das Selbstbewusstsein wieder bekommen. Und auch so, ich meine, der Hauptfokus war auf Chattanooga. Und ich habe aber gesagt, naja, ich will aber Malaysia eigentlich trotzdem machen. Auch jetzt mit der vorhandenen Quali dann auch nochmal machen, weil jetzt da war ich wieder im Flow drin. Und für mich war klar, dass jetzt die rein körperlichen Schäden, die das erste Rennen angerichtet hat, mindestens ausgewogen werden durch die Befreiung und durch das, was ich insgesamt habe. Und das Wichtigste ist ja wirklich, dass du voll mit der eigenen Leidenschaft dahinter stehst und auch wirklich Bock hast, das Rennen zu machen. Weil irgendwann wird es einfach schwer, aber du musst einfach voll da sein. Und ja, das hat mir dann auch so viel Energie wieder zurückgegeben, dass ja, das da eigentlich keine Frage stand. Und sonst würde jeder denken, ja, 2 Wochen danach, das ist völliger Bullshit. Das funktioniert nicht, noch dazu am anderen Ende der Welt aus der Sicht. Dann, wie soll das funktionieren? Dann auch noch die Hitze. Aber ja, manchmal muss man das dann auch einfach machen. Und wenn man dann wirklich, wenn man das will und an sich glaubt, funktioniert das auch gut. Und auch da habe ich mich dann am Anfang vom Rennen nochmal weit selbst übertroffen. Da habe ich relativ wenig Informationen gehabt, aber habe einige Konkurrenten gesehen. Aber war ein bisschen so unübersichtlich die Situation, weil es der 73 vorher gestartet ist und da die Amateure noch auf der Strecke waren und da am Anfang ziemlich viel Verkehr war. Und wir hatten einen unterschiedlichen Wendepunkt. Und eigentlich war ich mir sicher, dass das unser Wendepunkt ist, aber ich konnte es mir in der Situation dann nicht vorstellen, dass das der Wendepunkt ist, weil ich dann quasi schon unmittelbar hinter den Führenden gewesen wäre. Und so habe ich noch ein paar extra Minuten gesammelt und bin zum anderen Wendepunkt
noch weitergefahren. Du hast ja gedacht, hey, so gut bin ich noch nie in meinem Leben geschwommen, das kann nicht sein, dass ich so knapp hinter
Ich bin mega entspannt geschwommen und tatsächlich, wenn ich danach schaue, war ich unter einer Minute hinter dem schnellsten Schwimmer, Josh Amberger, der ja bekannt ist als einer der besten Schwimmer, wenn nicht sogar der beste Schwimmer der Szene. Und das hat in dem Moment, ist mir das so nicht in den Kopf gekommen. Ja. Und ich wollte auf keinen Fall einen Fehler machen. Ich wollte nicht zu früh wenden. Eigentlich war ich mir sicher, ich muss da wenden.
Ja.
Aber das andere, da war ich dann so sehr irritiert dadurch und dachte auch, ja, gut, dann kommt er halt 200 Meter später. Aber das waren halt dann 1,5 Kilometer später, die er kam. Also waren es dann 3 extra Kilometer.
Aber was hat das jetzt mit dir nochmal gemacht, Andi? Also jeder, der mal irgendwie nur einen Marathon gelaufen ist, ja, also oder mal einen Ironman gemacht hat, der weiß, wie man sich eine Woche oder 2 Wochen danach fühlt. Ich sage mal, als Profi, klar, ist die Regeneration nochmal einen Ticken besser. Aber jetzt mit der Story, die letzten 2 Jahre, ist es ja nicht nur so, wie fühle ich mich, also metabolisch, wie fühle ich mich vom Kreislauf, wie geht es der Muskulatur. Es gab ja eben Muskulatur, die irgendwie extrem beansprucht war die letzten Jahre. Ich sag mal, wenn du da wirklich 2 Ironman innerhalb von 2 Wochen machst, weißt du am Ende doch, oder? Also das quasi abgehakt, also jetzt sollte das eigentlich wirklich nichts mehr fehlen, oder?
Ja, nee, und das war auch schön einfach und wirklich eine Befreiung. Und ich meine, das ist halt auch so immer der Druck mit der Quali im Kopf. Wenn man ein Rennen mit dem Ziel macht, sich zu qualifizieren, ist das ja auch eine andere Herangehensweise, als wenn man das Rennen nur für sich macht oder ohne den Druck von der Quali. Und das sind natürlich dann auch eine andere Grundeinstellung schon, die man zu dem Rennen hat. Und das zweite Rennen jetzt in Malaysia, das war halt so, ja, ich mache das Rennen, weil ich Bock habe. Ich muss jetzt nicht schnell sein, ich muss mich nicht qualifizieren, ich muss nicht die Lücke jetzt sofort schließen, ich kann auch 3 Kilometer extra Rad fahren. Ja, das ist halt auch von der Grundherangehensweise ist das halt schon mal komplett was anderes. Und dann, ich habe das Rennen nur gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich gemerkt habe, ja, jetzt habe ich wieder mehr Gefallen und auch den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Und ja, war dann auch mega schön. War natürlich auch cool mit anderen Athleten, gerade mit Romain Guillaume, ein Franzose, der schon öfters auf Malaysia das Rennen gemacht hat, auch schon gewonnen hatte, wo ich da im Vorfeld mit ihm war. Und jeder, der in Südostasien schon mal war, der kennt auch so die entspannte Lebensweise auch da, die das Umfeld auch macht. Also man die sind sehr, sehr zufrieden mit wenig und es ist oft sehr, sehr einfach und das strahlt auch sehr viel Ruhe und Entspannung auch aus. Und also das war schon auch nicht nur deshalb war es, nicht nur wegen dem Rennen, auch insgesamt war es ein sehr erfolgreicher und schöner Trip.
Cool. Um mal so ein bisschen einen Ausblick zu geben, wo es hingeht. Du hast vorhin mal angesprochen, jetzt im Januar roundabout wird sich ein bisschen was ändern. Ihr werdet Eltern. Was hast du denn geplant so nächstes Jahr? Hast du überhaupt was geplant oder schaust du erst mal, wie sich das als Papa so verändert?
Ja, nee, genau. Wir bekommen Verstärkung im Januar. Da freuen wir uns mega drauf und ist wieder eine neue Herausforderung. Und ja, freue mich natürlich auch, dass ich jetzt den Sport auch noch weitermachen darf, weil das wirklich jetzt so der Zeitpunkt gewesen wäre, wo ich mich sonst um Alternativen gekümmert hätte. Und da jetzt auch alle Weichen gelegt habe schon mal, alle Voraussetzungen sind da, die Quali sind da, ich bin komplett frei in der Renngestaltung und kann mir die Rennen raussuchen und dann auch wirklich die Trainingslager planen. Und das war ja auch was eigentlich in den letzten 5 Jahren bei mir etwas zu kurz gekommen ist. Also das war viel mit Corona, wo man immer kurzfristig sich anpassen musste und dann schauen musste, was für ein Rennen ist oder nochmal umplanen musste. Ja. Dann war es natürlich erst die Verletzung, dann der Quali-Druck erstmal oder die Quali, die dann in den nächsten Phasen oft auch nicht geklappt hat, wo man dann noch ein anderes Rennen machen musste. Und jetzt, wo man sich wirklich hinsetzen kann, sich die Rennen raussucht und dann vor Weihnachten einen Plan hat und sagt, hier, so schaut mein nächstes Jahr aus. Ich mache das Rennen, da liegt mein Hauptfokus drauf. Da können wir ins Trainingslager gehen und dann halt wirklich so einen langfristigen Plan auch aufstellen kann und den dann auch befolgt.
Machst du eine kleine Pause um meinen Geburtstermin rum?
Ja, also das ist ja Januar, also ich werde nicht wegfliegen in dem Zeitraum,
definitiv langlaufen.
Nicht. Da werde ich dann viel mehr zu Hause trainieren, will ja auch dann dabei sein, wenn soweit ist oder auch wo ich kann dann auch unterstützen. Und von daher geht es dann erst ein bisschen später in die Sonne. Und ja, langlaufen würde ich gerne, aber langlaufen ist natürlich auch bei uns eher so ein bisschen fragwürdig. Immer, wir sind nicht ganz so gesegnet mit Schneesicherheit. Da seid ihr in Südbayern schon ein bisschen, könnt besser planen. Ja, aber ansonsten, also Wetter ist bei mir jetzt nicht so der Faktor. Ich trainiere auch bei schlechteren Wetter draußen. Ja.
Cool. Das hört sich richtig gut an. Andi, hättest du nur Lust auf 3 etwas philosophischere Fragen?
Oh, na dann schieß los. Ja.
Andi, was würdest du gern mehr im Leben haben?
Mehr im Leben? Ja, noch mehr so die Freude über kleine Dinge. Also habe ich schon auch, aber dass man wirklich dann das auch wertschätzt, was man hat und da zufriedener wird. Also so eine Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit, Dankbarkeit und ja, dass das auch ausstrahlt. Also komm mal wieder zurück. Wolltest du das knapp halten oder darf ich ein bisschen ausholen?
Nee, darfst du ausholen. Ich hätte dir tatsächlich auch noch was gefragt, weil hast du das Gefühl, dass das auch was mit dem Leistungssport zu tun hat? Weil ich kenne das tatsächlich vor allem viel von Leistungssportlern oder Menschen, die extrem Leistung bringen, dass man eigentlich immer irgendeinem Zielbild hinterher rennt. Aber die Momente, die auf dem Weg da sind, irgendwie mal so abtut. Also ich habe mich ganz arg damit beschäftigt, als ich damals aufgehört habe. Bei mir war immer so ein Rennen, das gut lief. Ja, war so Haken dran, passt, am nächsten Tag geht's weiter. Aber eben das, was du gerade gesagt hast, diese Dankbarkeit oder wirklich das, ja, diese kleinen Dinge mal wertzuschätzen, die man jeden Tag im Leben irgendwie hat, hast du das Gefühl, das kommt so ein bisschen auch durch dieses Thema oder?
Ja, also der Fokus verschiebt sich natürlich und auch die Prioritäten, was ist wichtig und was nicht. Und da tut so ein Rückschlag natürlich auch gut wieder, um sich da viele Sachen auch zu hinterfragen und auch zu überlegen, ja, ist das jetzt wichtig oder ist das jetzt nicht wichtig oder muss ich das machen oder nicht? Und solange man eben in der Bubble drin ist und in seinem Modus drin ist, dann denkt man immer, alles ist wichtig und das ist wichtig, aber im Endeffekt ist das auch nur Sport oder macht jetzt keinen so großen Unterschied und dass es halt dann doch noch wichtigere Dinge gibt. Ja. Und das Wichtigste ist halt, dass man tatsächlich gesund und mit Freude aufwacht und dann das Beste aus dem Tag macht.
Ja. Bin gespannt, ob das werde ich vielleicht nochmal zu einem besseren Athleten machen.
Bestimmt, ja. Also das Mindset ist halt dann auch so, dass das, was den größten Unterschied ausmacht. Und dann, wenn ich nochmal auf Malaysia, Südostasien zurückkomme, das ist halt wirklich was die Leute ausstrahlen auch. Die haben halt so eine Zufriedenheit, innere Ruhe und Ausgeglichenheit, sind mega freundlich auch und du selber hast dann auch nicht das Bedürfnis, da jetzt dann irgendwie groß was zu brauchen. Also im Endeffekt bekommst du überall an der Straße was Gutes zu essen auch. Oft einfach, dann frische Früchte und fährst halt mit einem Roller rum. Du brauchst kaum was an Klamotten, du brauchst jetzt hier keine schicken Schuhe, du brauchst kein dickes Auto oder so, sondern das ist wirklich eine entspannte Lebensart auch, die dort sehr gelebt wird. Sicher gibt es viele Vorteile, die wir auch hier haben, oder ich will jetzt nicht auswandern oder so, definitiv nicht. Ich weiß das hier mehr zu schätzen. Aber ist halt so, der Blick auch mal in andere Kulturen und Lebensweisen zu bekommen. Mhm. Und da ist halt das Reisen, dass das halt schon auch sehr, sehr bereichert, gerade wenn man dann auch länger an einem Ort da ist und so ein bisschen was, gut, es ist ja meistens dann doch eher leicht touristisch geprägt, aber wenn man so ein bisschen mehr vom normalen Leben dann mitnimmt, als das, was dann immer nur vorgegaukelt wird oder im Hotel ist. Und da bin ich auch ein Fan eher von einfachen Unterkünften oder sogar Apartment in die Richtung, wo man dann näher am echten Leben dran ist, als in der großen Hotelanlage, wo dir dann wieder das westliche Leben mehr oder weniger wiedergespielt wird.
Genauso lebst du daheim.
Im Endeffekt, ich hatte da eine kleine Hütte oder ein kleines Zimmer und bin mit dem Roller direkt vor die Haustür. Manchmal hat die Kuh vor der Tür geschlafen. Und dann sind am Frühmorgen sind die Affen übers Dach gerannt. Es war sehr einfach, aber irgendwie dann hat mich das auch sehr geerdet.
Mega. Cool. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ja, als einer, der halt schon auch einen gewissen Mehrwert auch hat oder irgendwo inspiriert hat. Mhm. Also, dass ich jemandem helfen konnte, entweder aktiv unterstützen oder passiv, dass die irgendwo dann was bei mir gesehen haben, wo sie sagen wollen, ja, das hat mich inspiriert.
Cool. Hast jetzt als Papst dann auch viele Möglichkeiten zu inspirieren und vorzuleben.
Ja, das ist natürlich auch eine große Verantwortung,
ja, das stimmt.
Die man da hat. Ja, du kennst das ja schon, weil für mich ist da erstmal alles Neuland.
Ja, das machst du schon. Habe ich keine Angst. Letzte Frage. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben ist, wenn man danach zurückblicken kann und die meisten der Fragen dann, wenn es darum geht, hätte ich irgendwas anders gemacht, mit Nein beantworten kann.
Schön.
Man weiß ja immer zu jedem Zeitpunkt, klar, hätte man manche Sachen anders gemacht, aber auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt muss ich dann wieder zurückversetzen, was würde man zum jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Wissen anders machen?
Ja, und wo hat es dir hingebracht?
Und wo hat es dir hingebracht?
Meistens bringt es dir an ganz gute Orte dann.
Ja.
Super. Andi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mich hat es echt brutal gefreut, dass du hergekommen bist. Und ja, wie gesagt, wir alle wünschen euch jetzt auf alle Fälle erstmal ein mega schöner Winter und dann aber eine super gute Geburt. Und ganz viel Spaß mit eurem Zuwachs.
Vielen Dank, wir freuen uns mega drauf. Danke, dass ich hier ein Teil sein durfte von deiner Serie.
Immer und gerne.
Mich mega gefreut, auch dich mal wiederzusehen.
Es ist Zeit geworden. Jetzt warten wir vielleicht kein Jahr mehr.
Ja, dann komme ich früher vorbei.
Zum Langlaufen dann.
Zum Langlaufen, ja.
Perfekt. Andi, danke dir.
Danke auch.
Ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.